Wir reden ständig über Zielgruppen, aber was, wenn das eigentliche Problem ist, dass wir die Menschen hinter Zahlen verstecken? Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich bin Stefan Rippler, Gründer und CEO des Persona-Instituts und einer der Treiber des ersten Dienststandards für datenbasierte Personas. Und wir klären heute, warum klassische Zielgruppen oft in die Irre führen, was es eigentlich braucht, damit Personas wirklich lebendig werden können und damit Unternehmen endlich aufhören, über Kundinnen zu reden und anfangen, für sie zu arbeiten.
OMT.
Ziel ist es letztlich, dass ich halt auf der einen Seite effizientere Budgets habe, weil ich besser targeten kann, also um jetzt in Performance zu sprechen, eine höhere Conversion habe, weil ich die Ansprache optimiere, weil ich genau weiß, was triggert die Leute eigentlich, in welchen Momenten, was sind Pain Points, was sind Benefits, die angesprochen werden müssen und was muss ich eigentlich machen, um die auch an mich zu binden, also Stichwort Kundenbindung und Retention.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Stefan, was unterscheidet eine klassische Zielgruppe eigentlich von einer datenbasierten Persona und warum verschiebt sich der Blick dadurch stärker zum Kunden?
Hallo erstmal, danke für die Einladung. Also was eine klassische Zielgruppe von einer Persona unterscheidet, ist, dass eine Zielgruppe meistens irgendwas Segmentiertes, oft demografisch Geprägtes ist. Also keine Ahnung, Frauen 25 bis 34 urban, ja, ist als Zielgruppendefinition für viele ja ausreichend. Aber was ich da nicht habe, ist, ich habe keine Ahnung, was für Werte, was für Bedürfnisse, was für Verhaltensweisen haben die Menschen dahinter. Also wir sprechen immer so viel über Zielgruppe, aber so wenig über Menschen. Das ist bei datenbasierten Personas anders, weil ich hab im Prinzip lebendige charakteristische Repräsentationen einer real existierenden Kunden oder Kundinnengruppe. Und die basiert in der Regel eben auf quantitativen und qualitativen Einsichten und geben dir dann ein ganz tiefgehenderes Verständnis für, keine Ahnung, Motive, Mediennutzung, Kaufentscheidungen, was treibt mich emotional. Also weg so von diesen statistischen Clustern und Durchschnittswerten hin zum echten Menschen und Bildern davon. Und das macht aus meiner Sicht, aus unserer Sicht zumindest, Customer Centricity überhaupt erst möglich. So, wenn ich nur mit Zielgruppenclustern arbeite, das kriege ich gar nicht hin.
Ich habe dumpfe Erinnerungen von einem Vortrag bei unserer Konferenz damals. Da ging es ja genau um dieses Thema. Es gibt Dienststandards. Erzähl uns mal was dazu.
Also was haben wir gemacht? Wir haben im Prinzip so eine Vorstufe von einer DIN-Norm gemacht. Die nennt sich DIN-Spec. Für alle, die es mal nachgoogeln wollen, ist die DIN-Spec 33462. Da geht es um datenbasierte Personas. Warum haben wir das gemacht? Weil es gibt da draußen ganz, ganz viele, die von datenbasierten Personas sprechen, aber es gab keine einheitliche Definition, keine Vorgehensweise, letztendlich keine Transparenz und Reproduzierbarkeit und damit auch kein Vertrauen in die Ergebnisse, weil die sind viele davon aber nicht vergleichbar, nicht systematisch nachvollziehbar, ja. Und da wollten wir so eine Grundlage, eine Blaupause schaffen mit dieser DIN-Standard, damit wir alle Marktteilnehmenden vom Gleichen sprechen, wenn wir datenbasierte Personas meinen. Und letztlich ist das ein Baukasten, der mir genau sagt, was mache ich in welcher Reihenfolge, wenn ich selber datenbasierte Personas machen möchte. Ob ich jetzt ein Konzern bin und eine eigene MAFO-Abteilung habe, die am besten wahrscheinlich selber schon weiß, wie das geht, oder ein Startup bin. Ich kann mit dieser DIN-Spec arbeiten und brauche mir das Wissen nicht extern einkaufen, sondern ich habe es kostenfrei in dieser DIN-Spec drin.
Das ist spannend. Also, du hast eben was gesagt mit kein Vertrauen in die Personas. Ich habe ja auch mal eine Agentur irgendwann betrieben und auch ein bisschen größer gemacht und dann kamen irgendwann immer mehr Kunden dazu und das Thema Personas hat bei dem einen oder anderen enorme Wichtigkeit eingenommen, bei dem einen oder anderen ein krasses Augenrollen. Ja, also dieses, boah, jetzt kommt er wieder mit sowas um die Ecke. Und muss selbst zugeben, ich bin nie so der Persona-Fan gewesen. Habe es erst so in den letzten Jahren entwickelt, weil ich gelernt habe, damit besser umzugehen. Früher war das für mich immer so, naja, so Durchschnittspersonas, wer braucht das schon? Das kannst du dann eh wieder, im Einzelfall passt es auf gar keinen. Deswegen fand ich das relativ spannend, als ich das gehört habe und habe mich auch mittlerweile ein bisschen eingelesen, was du in diese Dienstspecs und so weiter, also soweit mir die Zeit ist, zugelassen hat und ich mich ein bisschen vorbereiten wollte auf den Podcast. Ich finde es ziemlich spannend, um ehrlich zu sein. Und habe damals schon immer gesagt, warum gibt es denn bis dato für sowas eigentlich keine Standards? Und umso besser finde ich das, was ihr hier gemacht habt. Warum glaubst du, dass man im Marketing Standards braucht?
Weil es schon wichtig ist, eine Vergleichbarkeit zu haben. Wenn ich zur Agentur A gehe und sage, ich hätte gerne eine datenbasierte Persona, dann hätte ich, dann erwarte ich etwas, wenn ich einen Standard habe, dann weiß ich, was ich erwarten kann. Wenn ich keinen Standard habe, dann gibt es auch Leute da draußen, die von einer datenbasierten Persona sprechen, wenn sie von 10 Mitarbeitern reden, die sie haben, was ja eher so mit einer Fokusgruppe vergleichbar ist. Das will ich damit nicht abwerten. Das ist auch wertvoll, qualitative Daten. Aber es ist halt ein Blickwinkel und da fehlt die quantitative Basis und die muss ergänzt werden. Und deswegen brauchen wir aus meiner Sicht eben Standards. Und das Schöne ist, dass da ganz, ganz viele sowohl Agenturen als auch Institute da draußen das auch so gesehen haben und diese Dienstback jetzt nicht in Anführungsstrichen feiern, aber sie eben nutzen und sagen, ja cool, das ist so ein erster Schritt in die richtige Richtung, um daraus dann mal irgendwann eine echte DIN-Norm zu machen. Ja, aber ist ja jetzt Vorstufe davon, aber immerhin ist es ein Anfang.
Ist das das Ziel?
Ja.
Okay. Welche Anforderungen oder Prinzipien des DIN-Standards werden denn in der Praxis deiner Meinung nach am häufigsten unterschätzt?
Dieses Thema Datensammeln ist zwar eins der wichtigsten Themen, dass die Personas oder die Erkenntnisse daraus quantitativ oder evidenzbasiert sind. Was viele aber nicht mitdenken, ist dieses Thema Verknüpfung von quantitativ und qualitativ. Ja, also ich habe ja keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Candidate-Persona will, weil ich bestimmte Stellen habe, die schwer zu besetzen sind, dann hilft es auch, mit den internen Leuten zu sprechen, um das Selbstbild abzubilden und dann die quantitative Sicht der Dinge reinzuholen, also Marktsicht, und das dann nebeneinander legen und das zu verknüpfen. Das ist das eine. Das andere ist, ich brauche transparente Validierungsprozesse und irgendwelche KPIs, womit ich messen kann, wie gut ist denn jetzt eigentlich meine Persona, wie gut decke ich jetzt meine Zielgruppe damit eigentlich ab, und diese Notwendigkeit der Aktualisierung. Ja, also ich meine, ich hatte auch schon mit einigen Kunden zu tun, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt vor, keine Ahnung, 6 Jahren eine Persona entwickelt, mit der arbeiten wir immer noch. Und da sage ich, ja, gut, dass ihr die entwickelt habt und ist super, aber lasst uns die bitte mal updaten und schauen, passt das denn überhaupt noch? Oder wie hat sich diese Persona denn seit diesen 6 Jahren entwickelt? Weil wir entwickeln uns ja alle weiter. Und so, ja, jetzt kann man sagen, ja, quartalsweise, wir erheben die Daten quartalsweise, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einmal im Jahr sollte man auf jeden Fall mal checken, passt das so noch? Arbeite ich da an der Realität entlang? Oder hat sich da was weiterentwickelt und da muss ich was nachziehen?
Nutzt ihr KI dafür? Also für die, zum Beispiel die Datenanalyse?
Für die Datenanalyse, also für die Segmentierung und Erkennung, ob es da Muster gibt oder nicht, nutzen wir auch KI. Hauptsächlich nutzen wir KI, aber um diese Persona chatbar zu machen. Ja, also im Prinzip verwandeln wir diese Persona in einen Chatbot oder in einen Sprachassistenten, je nachdem, ja, wie du möchtest. Aber du kannst quasi mit Hey Google, mit deiner Hey Persona sprechen und die auch so ein bisschen, also zumindest in den Chatbot, die so ein bisschen in einen Agenten verwandeln. Das ist noch in den Kinderschuhen, aber ne, ich kann da Social Posts erstellen lassen, ich kann da was auch immer. Und so, was wir KI auch nutzen, ist, dass wir die Persona-Daten abgleichen mit den Targeting-Parametern von Google, von Meta, von den DSPs da draußen, um die Zielgruppe quasi zu übersetzen in aktivierbares Targeting-Zielgruppen. So. Quasi dann gleich buchen kann. Das ist eigentlich so der Einsatz von KI bei uns.
Ich musste eben kurz überlegen, ob ich es richtig verstanden habe mit Chatbar. Das habe ich noch nie gehört, aber ja, macht natürlich Sinn, so wie du es gesagt hast. Was macht deiner Meinung nach eine Persona wirklich lebendig? Also warum reicht KI-gestützte Datenanalyse alleine nicht aus, um Menschen zu verstehen?
Ja, wir haben ganz, ganz oft Firmen, also wenn wir jetzt beim Essen sind oder bei Konferenzen, wie im OMT, dann fragen uns Leute ganz oft, ja, warum braucht es euch eigentlich oder generell irgendwie Marfo-Unternehmen, um Personas zu machen? Ich habe ja, keine Ahnung, Claude, Gemini, ChatGPT, whatever. Und da ist unsere Antwort immer, naja, das sind alles, egal welches man nimmt, das sind Sprachmodelle. Und mal runtergebrochen, die berechnen die Wahrscheinlichkeit von Buchstaben, die nebeneinander stehen und dann Worte ergeben. Aber die Datengrundlage ist da gar nicht da. Ja, also das heißt, wir haben es auch mal mit ein, zwei Kunden gemacht, dass wir mit relativ viel Promptarbeit eine Persona erstellt haben, nur über Generative AI. Und dann haben wir dasselbe, also dieselben Prompts nochmal genommen und noch eine Persona entwickelt. Und da kamen zwei völlig verschiedene Zielgruppenrepräsentanten dabei raus, die mit der Wirklichkeit der Kunden da draußen nur peripher was zu tun hatten. So, also das heißt, dieses viel zitierte Shit in, Shit out habe ich bei datenbasierten oder bei KI-generierten Personas auch. Wenn ich die KI füttere mit, ich habe schon Umfragen gemacht, ich habe Web-Analytics-Daten, ich habe anonymisierte CRM-Daten, die ich da reinpacken kann, um dann die KI zu bitten, mir daraus eine Persona zu bauen mit ein paar Prompts, dann ist es was anderes. Das geht auch. Ja, aber es dauert auch. Das ist unter 2-3 Tagen Arbeit nicht machbar. Und ich muss die Daten vorher haben. Also deswegen, was die wirklich lebendig machen, ist, das war ja die Frage am Ende, dass wir Kontexte haben, dass wir von Zielen wissen, dass wir Emotionen verstehen, Painpoints kennen und Narrative entwickeln können. Und diese Tiefenschärfe, also vor allem kombiniert mit so einer qualitativen Kontextualisierung, das fehlt bei KI-generierten Personas total. Ja, woher sollen sie es geben, wenn ich es nicht vorher füttere? Und deswegen, ja, Menschen-Daten-Kontext aus meiner Sicht entscheidend.
Wir sind vorhin schon mal auf das Thema Qualität und Quantität eingegangen, ganz kurz, wenn ich mich recht erinnere. Meine nächste Frage, die ich mir mal aufgeschrieben habe, die mich in dem Kontext interessieren würde: Wie lassen sich deiner Meinung nach qualitative und quantitative Daten, also ich versuche gerade das ein bisschen zu, also mir ist wichtig, die Menge macht es ja nicht alleine, ja, sondern auch die Qualität. Wie lassen sich qualitative und quantitative Daten sinnvoll kombinieren, um realistische und dann final auch belastbare Personas zu entwickeln?
Ja, ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel. Ja, wir haben letztens im Bereich HR eine Persona entwickelt oder mehrere Personas entwickelt im Bereich Softwareentwicklung. Und da haben wir quantitative Daten als Grundgerüst genommen für Repräsentativität, Validität. Ja, also ich weiß genau, wo wohnen die, wie viel verdienen die in etwa, Mediennutzungsverhalten, all das. Das habe ich über die quantitativen Daten gehabt. Und dann brauche ich aber auch noch ein bisschen Fleisch. Also ich brauche so qualitative Einsichten und die kriege ich nicht zwingend durch die quantitativen Daten, sondern da kommen dann die qualitativen Daten ins Spiel. Ja, ich habe dann, oder was wir dann gemacht haben, waren Tiefeninterviews mit 10 bis 15 Mitarbeitenden aus dem Bereich Softwareentwicklung. Und da haben wir dann drüber gesprochen, okay, was habt ihr dann für Karriereziele? Warum seid ihr in dem Bereich eigentlich unterwegs? Was macht Arbeit für euch aus? Also das sind schon eher so ein bisschen überspitzt und schon fast philosophische Fragen, die kriegst du gar nicht über so einen nackten Fragebogen beantwortet, sondern da muss es halt menscheln. Und wenn ich das dann verknüpfe, dann habe ich qualitative und quantitative Daten sinnvoll kombiniert, um eben realistische und belastbare Personas zu haben.
Mhm. 10 bis 15 Personen reichen da, meinst du?
Viel hilft immer viel, aber wir haben, also es gibt auch das Bayer Persona Institut in den Staaten. Die haben auch, die arbeiten noch mehr mit qualitativen Daten und die haben eine relativ ausführliche Feldforschung betrieben und haben gesagt, also das, was wir an Erkenntnissen bekommen aus 10 Interviews, wird nicht mehr, nur weil wir 20 Interviews führen. Ja, aber wenn wir jetzt nur 2, 3 führen, das reicht nicht. Aber wenn ich 10, 15 habe, dann habe ich eigentlich ein relativ gutes Bild.
Ich muss ja sagen, ich bin gerade dabei, einen Messeguide zu schreiben. Ist jetzt ein bisschen was anderes. Ich habe meine Persona, war ganz klar, Leute, die Messestände organisieren. Also ich musste jetzt keine Persona entwickeln, sondern ich wusste ganz genau, wen ich ansprechen will. Worauf ich aber hinaus will, ist, ich habe jetzt 12 Interviews geführt und habe einfach mal so ein, ich habe halt die Fragen, die mir wichtig sind rund um den Messebau, habe ich halt gestellt in einem Stundeninterview. Und habe das alles in die KI eingegeben und habe gesagt, okay, jetzt bauen wir daraus mal einen richtig geilen Messeguide. Und das habe ich mit 6 gemacht, mit 12 jetzt. Und mache ich auch, ich habe noch 6 Termine mit 18 nochmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was mit 6 und mit 12 rauskam, ist schon gar nicht mehr so krass unterschiedlich. Also es gab noch ein paar Nuancen. Was ich damit bestätigen will, ist, dass die unendliche Menge, irgendwann verschwimmt das natürlich. Oder irgendwann hat man halt einen Durchschnittswert, der auf einem relativ guten Niveau läuft. Und ich glaube, da ist unendlich gar nicht so wichtig. Wichtig wird es halt dann, wenn ich viele User habe und die unterschiedliche Datenpunkte haben, das dann auf den Durchschnitt anzupassen und dann Einzelentscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist dann die Kunst. Und deswegen auch die Frage in die Richtung, wie man das kombinieren kann. Ich glaube, genauso macht es dann halt auch am Ende Sinn. Welche Datenquellen sind für die Persona-Entwicklung deiner Meinung nach besonders relevant? Und Folgefrage, wie priorisiere ich die, wenn ich begrenzte Ressourcen habe?
Ja, die Frage haben wir ganz, ganz oft. Also ne, klar sagen wir dann, repräsentative Befragungsdaten sind das A und O. Ja, aber wenn ich die nicht habe, dann gibt es Markt- und Branchenstudien, dann gibt es Sekundärdaten aus Nutzungsverhalten. Ja, also ich habe Web Analytics, habe ich sicher, wo ich was ableiten kann. Ich habe wahrscheinlich auch ein CRM-System, wo ich Daten habe. Ich habe vielleicht auch schon mal die ein oder andere Umfrage gemacht, entweder auf der Seite selbst oder in den Social-Kanälen. Auch das sind Datenpunkte, die ich nehmen kann. Ich habe Kundenfeedbacks, ich habe vielleicht Rezensionen, ich habe irgendwie mal mit den Zielgruppen gesprochen und ich habe irgendwo noch Transaktionsdaten. Also wenn ich, keine Ahnung, im E-Commerce unterwegs bin, weiß ich, was der durchschnittliche Warenkorbwert ist oder was die Leute nach Altersgehorten meinetwegen oder nach was auch immer geordnet, wie sich das vielleicht ändert. Und all das sind Daten, die ich nutzen kann und soll. Ja, also ich kann Desk Research machen und repräsentative Studien schon mal zu Rate ziehen. Ich kann Marktmedia-Studien mir mal anschauen. Ich kann auf den statistischen Landes- und Bundesämter-Seiten unterwegs sein und mir Daten ziehen. Hauptsache, ich fange irgendwie an und basiere die Persona nicht nur auf Erfahrungswerten. Damit kann ich starten. Ja, ich kann, keine Ahnung, früher hat man Personas oder habe ich Personas gemacht. Da haben wir uns im Offsite irgendwo weggeschlossen und an Flipcharts zusammen Personas zusammengebastelt, die unsere Zielgruppen repräsentiert haben. Das nennen wir heute Proto-Personas, also quasi den Prototypen einer Persona. Und den kann ich quasi als Hypothesensammlung haben. Und dann geht es darum, ich ziehe mir Daten, wenn ich sie nicht selber habe, dann Sekundärdaten, um diese Punkte zu validieren oder zu falsifizieren. Und damit muss ich eben anfangen. Und wichtig ist, anzufangen. Und ja, ich habe vielleicht am Anfang nicht alle Daten, die ich brauche, aber ich habe zumindest etwas. Und ja, das ist quasi unser Plädoyer dafür. Auch mit wenig Daten kann ich schon mal loslaufen.
Ich muss immer sagen, solange die Daten korrekt sind, gell? Also das ist halt immer das Wichtige. Man muss sich halt sehr safe sein, weil nichts ist teurer als Entscheidungen auf Basis falscher Daten zu treffen. Aber wenn man wenig Daten hat, ist es immer noch besser, als gar keine zu benutzen. Und dementsprechend, man sollte halt vor allem meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, viel Wert in die Qualität der Daten oder viel Anstrengung in die Qualität der Daten stecken. Wenn die einmal richtig stimmt im Generierungsprozess, dann ist es natürlich auch irgendwann cool, quantitativ mehr zu haben, aber das bringt alles nichts, wenn man den Prozess vorher nicht begradigt hat. Zumindest so mein Eindruck, jetzt weniger jetzt auch bezogen auf die Personas, das gilt eigentlich für alles, wenn ich irgendwelche Automationen baue oder wie auch immer. Ich ärgere mich immer, wenn wir auf einmal ein Telefonat jemand bei uns gebucht hat, der aus einer falschen Zielgruppe kommt und ich weiß, die halbe Stunde ist eigentlich schon vergeudet. Wenn ich es ihm absage, hinterlasse ich ein negatives Gefühl, deswegen telefoniere ich halt trotzdem mit denen, aber am Ende hat es mich eine halbe Stunde gekostet, die ich eigentlich auch für was Besseres hätte nutzen können. Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns. Du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes. Dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
Wie geht ihr denn ran, wenn ihr jetzt macht ihr Kundenbetreuung in der Stelle? Also ich habe zu wenig Hintergrund zu dir, um ehrlich zu sein. Erzähl mir mal ein bisschen, was ihr genau macht im Rahmen dessen.
Also auf der einen Seite klassische MAFO, ne, Datenhebung, Marktanalysen, Zielgruppenanalysen. Und ja, wir machen Kundenservice, klar. Bei uns kann man Personas buchen, man kann Zielgruppenmatrixen, das ist im Prinzip die Abbildung einer kompletten Zielgruppe, also eine Vorstufe von der Setcard sozusagen, kann man buchen. Wir können auch einfach als Datenanalyst gebucht werden. Also das heißt, wenn ganz viele Daten haben und sie selber nicht analysieren können oder wollen, dann kann man es auch auslagern. Also ja.
Dann die Folgefrage, wie geht ihr denn vor, wenn ihr einen neuen Kunden habt? Erstmal die Qualität hinterfragen oder die überhaupt erstmal gucken, was ist denn an Daten da wahrscheinlich, dann wie ist die Qualität, wie kann man die Qualität verbessern und im letzten Step dann wahrscheinlich, wie kann ich die Quantität nach oben schrauben.
Genau, also genau in der Form. Ja, wir machen ein Datenaudit, was uns erstmal alle, also klar, es ist erstmal NDA und Auftragsdatenverarbeitungs- und Düdel, klar. Und dann schauen wir uns erstmal alle Daten an, die in irgendeiner Form relevant sein könnten für die Zielgruppe. Und das sagen wir bewusst könnten. Die Kunden sollen uns erstmal zuschütten mit Daten, die sie haben. Und dann schauen wir rein, wie die Qualität der Daten ist. Und dann fragen wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal nach, wie sind die Daten denn entstanden, wenn es nicht offensichtlich ist? Weil wir eben wissen wollen, okay, war das ein standardisierter Datenfragebogen? Gab es da Prüffragen? Wie viel haben da teilgenommen? Wie lang war die Feldzeit? Also die klassischen Themen schauen wir uns an und dann können wir erst die Quantität nach oben schrauben. Aber erstmal diesen Datenaudit machen, um zu wissen, was haben wir schon, was brauchen wir vielleicht noch, wo fehlen noch Daten? Und dann geht es an die Analyse und an die Personaerstellung, weil ich muss erstmal klar haben, was für Daten habe ich schon, was brauche ich noch, auch qualitativ. Ja, es gibt auch oftmals den Fall, dass es schon ein paar quantitative Daten gibt, die ganz gut sind von der Qualität her, aber es gibt noch gar nichts Qualitatives, sondern gehen wir erstmal in die qualitative Erhebung und machen Tiefeninterviews oder Fokusgruppen oder was auch immer, um an der Stelle dann aufzufüllen.
Bin spannend. Ich beschäftige mich von Haus aus, wir kennen uns jetzt nicht so gut, aber die schon lange beim OMT dabei sind, wissen, wir machen einmal im Jahr eine Online-Marketing-Trendsumfrage und ich selbst habe eine Keynote zu dem Thema, die ich auch immer wieder anpasse. Deswegen interessieren mich vor allem auch immer Trends. Gibt es, jetzt mal abgesehen von der Nutzung von KI, das glaube ich überall gerade Trend Nummer eins ist, welche Trends prägen aktuell die Arbeit mit datenbasierten Personas und welche Entwicklungen werden das Thema deiner Meinung nach in den nächsten Jahren voraussichtlich dominieren oder entwickeln, verbessern, wie auch immer?
Also es gibt aus unserer Sicht so ein paar Trends. Das eine ist so, den einen haben wir quasi selber auch ein bisschen losgetreten, nämlich diese Standardisierung in Sachen Personenarbeit. Das andere ist, wie integriere ich eigentlich Personas in operationalisierbare Marketing-Setups? Also keine Ahnung, die datenbasierte Persona als Agent-Plattform in der Automation. Diese automatisierte Übersetzung und Targeting-Systeme, das machen nicht nur wir, das macht auch das Sinus-Institut zum Beispiel mit Aelon zusammen. Die machen das auch. Das ist auch ein Trend. Und, ja, du hast es schon angesprochen, Kombination von KI-Tools mit validen Datensätzen. Ja, ich habe irgendwo Customer Journey Mapping, ich habe Personalisierungs-Engines in Echtzeit. Und was später, was ein bisschen langfristigerer Trend sein wird, ist dieses Thema digitaler Zwilling. Also das heißt, ich habe dann meine Persona, ich kann mit der sprechen, ich kann mit der Simulation fahren, ich kann mir mal anschauen, okay, wenn ich mein Produkt so und so weiterentwickle, wie würde dann meine Zielgruppe darauf reagieren? Dazu muss ich nicht mehr unfassbar viele Leute befragen, sondern wenn ich diese datenbasierte Persona gut habe und ein KI-System trainiert habe, dann kann ich das nutzen als digitalen Zwilling und kann damit im Prinzip synthetische Interviews führen. Da wird die Reise immer mehr hingehen. Das sehen wir auch aus USA und Asien.
Die uns meistens ein paar Jahre voraus sind, oder? Das ist traurig, ja. Das sagen wir so häufig. Und dann denke ich mir immer, ich wollte nicht in den USA leben. Da gibt es so viele Defizite in so vielen Bereichen, aber wir reden immer nur da, wo sie vor uns voraus sind, nicht da, wo sie uns hinterher sind. Aber ja, in dem Bereich scheint es so zu sein. Welche Rolle spielen datenbasierte Personas bei dem von dir eben angesprochenen Thema Customer Journey? Also ich bin von Haus aus SEO und in meinem SEO-Seminar erkläre ich immer so, es macht mir immer am meisten Spaß in dem ganzen Kurs, wie so eine Persona, eine Customer Journey aussehen kann von ja, irgendwann erstmal Awareness schaffen bis hin zu kurz vorm Kauf und dann was passiert auch nach dem Kauf, ja, also solche Geschichten. Wie ist es hier vom Erstkontakt bis zum Kauf oder Markenbindung oder was auch immer?
Also im Prinzip sollten datenbasierte Personas als Leitbild für Relevanz in jedem Touchpoint dienen. Ja, also die helfen auf der einen Seite so, den ersten Kontakt gezielt zu adressieren, Inhalte passend zur Journey-Phase zu gestalten, Botschaften, Kanäle zu optimieren und langfristig irgendwie Markenbindungen durch relevanten Content und Services halt zu schaffen. So. Und das kriege ich nur hin, wenn ich jeden einzelnen Punkt der Customer- oder Candidate-Journey, je nachdem, wo, wo man halt unterwegs ist, auf die datenbasierte Persona anwendet. Nur dann nehme ich sie ernst, dann ist sie integriert in meine Arbeit, dann hilft sie mir auch wirklich.
Wie verändern klare datenbasierte Personas die Planung von Kampagnen? Du hast eben Content angesprochen, Content-Strategie und Produktentwicklung. Wie zieht ihr sowas heran? Oder wie zieht ihr es dafür heran?
Naja, im Wesentlichen versuchen wir alle Fragen, sowohl Produktentwicklung, Vertrieb, Kundenservice, je nachdem, wie Persona eben ausgebildet ist oder von wem sie beauftragt ist, die ganzen Fragen zu sammeln, die es da gibt und aus Sicht der datenbasierten Persona zu beantworten. Also sprich, was wir wollen ist, dass wir jede Entscheidung empirisch, evidenzbasiert begründen können, statt aufs Bauchgefühl zu hören. Und wenn wir das noch nicht können, weil wir da noch zu wenig Daten haben, dann müssen wir uns die Daten besorgen. Aber Ziel ist es letztlich, dass ich halt auf der einen Seite effizientere Budgets habe, weil ich besser targeten kann, also um jetzt in Performance zu sprechen, eine höhere Conversion habe, weil ich die Ansprache optimiere, weil ich genau weiß, was triggert die Leute eigentlich, in welchen Momenten, was sind Paypoints, was sind Benefits, die angesprochen werden müssen und was muss ich eigentlich machen, um die auch an mich zu binden, also Stichwort Kundenbindung und Retention, weil es hört ja nach dem Kauf nicht auf, sondern es geht ja im besten Fall weiter. Und
Wie lässt sich denn der Impact von Personas am besten messen?
Es kommt immer ganz drauf an, in welchem Bereich ich unterwegs bin, aber wir nutzen ganz viele unterschiedliche KPIs, also auf der einen Seite klar Conversion-Raten, CTRs, genauso, ja, aber wenn es dann in Richtung Kundenservice geht oder Servicequalität, dann klassisch NPS oder Kundenzufriedenheit messen, Leadqualität, das sind alles klassische, also die KPIs kennen alle da draußen eigentlich und die müssen sich maßgeblich bessern, wenn ich mit datenbasierten Personas arbeite, sonst habe ich die falsche Zielgruppe im Auge.
Das heißt aber, so datenbasierte Personas kann ich ja theoretisch bis auf eine Person runterziehen. Also es könnte ja, im Idealfall kriege ich natürlich dann am Ende auch Gruppen und kann entscheiden, welche Persona priorisiere ich hoch. Klar, wenn man irgendwann mit einer Gruppe durch ist, ich glaube, fertig sein kann man nie mit einer Gruppe, glaube ich. Es gibt immer wieder neue Ideen, was man machen kann, aber idealerweise baut ihr datenbasierte Personas und clustert dann wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und dass ihr dann am Ende konzentriert ihr euch dann wahrscheinlich auf 3, 4, 5 der wichtigsten Personas und dafür baut ihr dann Content-Strategien, Customer Journeys und so weiter, richtig?
Genau. Ja, also wir schauen uns erstmal an, wie schauen eigentlich die Zielgruppensegmente aus, wie wichtig sind die in, also aus unserer Sicht, aus Marktsicht, aber auch aus Unternehmenssicht, ja, also für wie viel Prozent des Umsatzes stehen die eigentlich? Solche Fragen stellen wir uns dann und entwickeln dann die 3 bis 5 maximal relevantesten Personas. Und mit denen arbeiten wir erstmal.
Die dann wahrscheinlich auch für 90% des Umsatzes stehen.
Ja.
Also ist wahrscheinlich so wie immer, wie sagt man, Blablabla-Prinzip, Pareto-Prinzip. 80% machen, oder wie war es, 20% machen 80% oder wie auch immer. Ihr wisst alle, was ich meine. Und genauso würde man hier wahrscheinlich auch vorgehen, weil für mich geht in erster Linie, wenn ich KI höre, dann denke ich sofort an Hyperpersonalisierung. Dann denke ich an, ich kann bis auf eine Person runtergehen. Es gibt mittlerweile E-Mail-Tools, die genau das können. Die können bis auf die letzte Person runter individuelle E-Mails verfassen, was ich total geil finde. Bei der Menge an E-Mails, die wir verschicken, ist das natürlich ein Thema, was uns Spaß macht, uns damit zu beschäftigen. Aber wenn ich dann auf einmal in komplette Customer Journeys denke, so, jetzt haben wir 7, 8 verschiedene Produkte. Lass mal bei einer Konferenz bleiben oder bei unserem Seminarprogramm oder wie auch immer. Und wenn ich dann für jede dieser 7, 8 Bereiche so eine komplette, also es wird irgendwann zu viel, ja? Oder wenn ich dann auch wirklich ins Detail gehe und dann verliere ich mich an falschen Stellen, das weiß ich. Und dementsprechend versuche ich halt dann auch eher zu sagen, okay, lass mal, ja, meiner Meinung nach einer der größten Fehler, ganz häufig wissen die Marketingmitarbeiter überhaupt nicht, was die lukrativsten Bereiche sind. Also die kennen teilweise gar nicht die Businesszahlen dahinter. Das war schon für mich als SEO immer eine Katastrophe, dass ich dann gesagt habe, ja, welche Kategorie soll ich euch denn optimieren? Ich würde euch die und die empfehlen vom Suchvolumen her, aber ich kenne ja überhaupt gar keine Margen und so weiter. Wenn ihr mir die nicht nennen könnt, kann ich keine Priorisierung vorgeben. Dann müsst ihr die Priorisierung vorgeben und dann arbeiten wir wieder aus Gefühl. Und das bringt uns nicht weiter. Und dementsprechend habe ich mir natürlich auch überlegt, was ist für uns das Lukrativste? Entweder aus Sicht von Marge und Umsatz, aber vielleicht auch was Kundenlebenswerte angeht. Also, dass man sagt, ey, keine Ahnung, unser Summit zum Beispiel ist sicherlich nicht das profitabelste Produkt, das wir anbieten, aber es ist das, was uns unendlich viele neue Kontakte reinspielt, was natürlich wieder einen Impact auf alles andere hat. Und wenn man das alles zusammenrechnet, ist es wieder die lukrativste Arbeit, die wir eigentlich machen können in Bezug auf unser Marketing. Und alles andere profitiert davon. Und genau so an so etwas ranzugehen, ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Oder würdest du das anders sehen?
Nee, das sehe ich ganz genauso. Also wir haben ganz, ganz oft Erstanfragen von Kunden, die sagen, wir hätten gerne 10 bis 12 Personas, die dann die folgende Zielgruppen repräsentieren, wo ich dann erstmal sage, okay, warum eigentlich diese 12? Was wollt ihr eigentlich erreichen? Und dann schauen wir uns erstmal diese ganzen Cluster an und machen dann einen Vorschlag, wie wir es priorisieren würden aufgrund der Daten, die wir haben. So. Und dann geht es in so einen ersten Workshop im Prinzip schon rein, weil klar sind die Prioritäten, die wir jetzt auch abgeleitet haben aus den Daten, nicht zwingend dieselben wie die des Unternehmens. Ja, weil ich kenne die, genau wie du auch gerade sagtest, ich weiß die Margen dahinter nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Businesszahlen dahinter sind.
Oder was sie in Zukunft vorhaben. Oder wo sie die Ressourcen reinentwickeln können. Thema Forschung, Thema wie auch immer. Wie ist denn die insgesamte Unternehmensstrategie? Also da würden mir 1000 Sachen einfallen, die natürlich auch erstmal erörtert werden müssen, bevor man eine seriöse Antwort geben kann. Gilt aber für alle Marketingbereiche, nicht nur jetzt für die Personabildung. Aber ich glaube, das macht hochgradig Sinn. Lass mal an das Thema gehen oder den Mythos, falsche Wort, den negativen Ruf, den Personas haben, wie ich vorhin gesagt habe. Manche gibt es, die total geil finden und manche, die Augen rollen. Woher kommt das? Meiner Meinung nach kommt es daher, dass man sich total viel Mühe gibt. Man kriegt irgendeinen Workshop verkauft und man sitzt dann da und baut irgendwelche durchschnittlichen Personas auf. Und dann, was passiert denn dann eigentlich? Und genau das ist etwas. Wie ist da deine Empfehlung oder auch deine Erfahrung? Wie verankern Unternehmen Personas danach im Alltag wirklich? Jenseits von Folien und einmaligen Workshops. Lass mich noch einen kleinen Punkt hinzufügen. Ich habe mal einen Trainerschein gemacht im Fußball und bin da A-Lizenzinhaber und habe in der A-Lizenz, in der letzten Lizenz, die ich gemacht habe, meinte ein ganz, ganz erfolgreicher Trainer zu mir, guckt euch mal um, 85% von euch macht jetzt hier eine Fortbildung und wird danach trotzdem genauso weiter trainieren, wie sie es vorher gemacht haben. Was natürlich totaler Bullshit ist, weil dann brauche ich die Ausbildung nicht zu machen, außer dass ich den Titel halt habe. Und genauso denke ich jetzt hier auch. Es ist schön, wenn wir die Persona machen, aber es bringt uns nichts, wenn wir nicht damit arbeiten. Also wie verankern wir das in unserem Alltag wirklich?
Ja, und das ist entscheidend, ja, weil das, was du erzählst mit dem Trainerschein, das haben wir auch ganz oft in Workshops am Anfang erfahren, ja, dass dann die Unternehmen gesagt haben, okay, wir haben jetzt Personas entwickelt, super. Und dann haben sie gleich einen Schuh weitergefahren. So, und deswegen, es war auch ein Punkt, warum wir diese Dienstback gemacht haben, weil das Thema Verankern, Integration in Prozesse erlebbar machen, da fallen dann Checklisten raus, da fallen Persona-Aktualisierungszyklen dabei raus, da müssen Routinen angepasst werden. All das muss passieren, damit ich mit dieser Persona überhaupt also arbeiten kann letztlich. Also wichtig ist zwar schon auch sie zu haben und ist auch schön, dass ich mit der chatten kann, aber am Ende bringt uns das alles nur was, wenn diese Arbeit mit den Personas ernst gemeint ist, im Sinne von, ich will Customer Centricity leben. Ich will bei jedem Ding, das ich tue, mich fragen, für wen mache ich das eigentlich und warum? Und wie soll das eigentlich am besten sein? Und dann, da brauche ich eben genau solche Dinge. Ich brauche irgendwie Checklisten. Ich brauche einfach konsumierbare Dinge, die keine 3-Seiten-Checklisten, ich wäre ein Einseiter. Ich brauche irgendwie Prozesse, die ich anpasse in Workshops. Also das, die Arbeit mit den Personas geht eigentlich danach erst los. Die Erstellung ist ein Ding, aber die eigentliche Arbeit, die die Personas machen, die ist danach dann, weil das ist auch ein bisschen was Kulturelles. Ich muss, also das Unternehmen muss Persona-ready sein. Die müssen alle wissen, warum machen wir den Quatsch eigentlich? Was sind Personas eigentlich? Wo kommen die her? Warum haben wir die entwickelt? Und dann dieses Thema Integration. Ich muss die leben. Ich habe keine Ahnung. Wir haben auch schon mal für einen relativ großen Handwerksbetrieb Personas gemacht, wo man vielleicht gar nicht damit rechnet. Und die haben auch gesagt, ja, sie wollen, dass die Mitarbeitenden sehen, dass wir unsere Kunden in den Mittelpunkt stellen. Da haben wir so Pappkameraden gemacht, irgendwie lebensgroß, haben die den Empfang gestellt mit dem QR-Code drauf und dann, die hatten ein Intranet und dann hatte jede Person, das waren zwei, also nicht so wahnsinnig viele, hatte eine eigene Intranet-Seite und diese Persona hat geblockt. Die hat einmal in der Woche hat den kleinen Text geschrieben oder ein Video gemacht oder was auch immer und hat sich ins Leben gerufen. Und gesagt, hey, ich bin neuer Kunde, mich interessieren gerade die und die Themen, die so und dann haben die Menschen damit Kontakt gehabt, dauernd. Dann haben sich gesagt, ja, okay, Stimmt. Was sagt eigentlich, keine Ahnung, Markus oder Franziska dazu? Also unsere Persona, wie auch immer sie dann heißen mag.
Ich glaube, am Ende ist es auch wieder der typische Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn am Ende das Management nicht dahinter steht, das auch konsequent durchzuführen oder dann es falsch vorlebt oder wie auch immer, dann wird es natürlich schwierig, weil, wie bei so allem, man hat meistens erstmal eine Ablehnung dagegen, etwas neu einzuführen. Also ist ja mit Aufwand verbunden, es bringt Schmerzen mit sich, man muss alles nochmal durchdenken, man muss die Kommunikation verändern, man muss sich mit anderen Leuten auseinandersetzen, auf die man vielleicht keinen Bock hat im Unternehmen und so weiter. Da kommen viele, viele Dinge und man muss natürlich auch die Konsequenz von oben vorgelebt bekommen, was meistens der größte Schritt ist. Ich glaube, das gilt auch wieder fast für jeden Marketingkanal, den man irgendwie betätigen will. Fast nicht jeden, aber fast jeden. Was sind denn deiner Meinung nach, außer dass das Management nicht dahinter steht, die größten Fehler bei der, na, da geht es ja eher um die Umsetzung, bei der Entwicklung. Was sind die größten Fehler bei der Persona-Entwicklung, die du so immer am häufigsten siehst und wie können Unternehmen sie vermeiden?
Also das Erste ist, hat mir vorhin schon angesprochen, wenn ich nur demografisch segmentiere, dann habe ich nicht viel gewonnen. Ich muss erstmal mir klar werden, welche Fragen sollen diese Personas eigentlich datenbasiert beantworten? Wo brauche ich Hilfe? Was interessiert mich eigentlich? Und dann steige ich ein. Das ist so der eine Fehler. Das andere ist, dass immer noch ganz viele, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, mit erfahrungsbasierten und intuitiven, gefühlten Personas arbeiten. Ja, also ja, wir haben mal mit 5 Kundinnen und Kunden gesprochen. Wir waren jetzt gerade auf der Messe, da sind die ganzen, es sind ja unsere Zielgruppen rumgelaufen. Und
ich glaube das. Der
genau.
Glaube gehört in die Kirche, und, aber ja.
Dann ist halt irgendwie, da hast du da Hypothesen gesammelt und hast am Ende, nennen sich dann Personas, ja, aber das hat mit der Wirklichkeit da draußen nichts zu tun. Also heißt, ich muss das irgendwie validieren oder falsifizieren, sonst ist es wertfrei. Oder also, sonst ist der einzige Wert, dass ich ein gemeinsames Zielgruppenverständnis habe. Ist ja auch schon mal geil. Also hat auch nicht jeder so. Aber der finale Schritt muss halt sein, dass ich das abgleiche mit der Realität da draußen. Und das andere ist, dass ganz, ganz viele eben diese Aktualisierung verpennen. Also ich habe vor 3 Jahren eine Persona gemacht, mit der arbeite ich jetzt bis die nächsten 10 Jahre weiter.
Woran erkenne ich denn, ob eine Persona veraltet ist? Und wenn du jetzt sagst, vorhin hast du 6 Jahre gesagt, jetzt sagst du 3 Jahre, in welchen Intervallen sollte man das denn aktualisieren? Ohne dass du mir jetzt sagst, es kommt drauf an, bring gleich mal ein konkretes Beispiel.
Ja, genau wie die Juristenantwort spare ich mir an der Stelle. Einmal im Jahr sollte man die Persona prüfen, ob die Daten noch aktuell sind. Und woran erkenne ich, dass die vielleicht veraltet ist? Das eine ist, ich schaue mir auch so ein bisschen gesellschaftliche Trends an. Ja, also wenn, keine Ahnung, ich schaue mir mal an, wie schaut eigentlich so die Nutzung der Social Media Tools da draußen aus? Und da werde ich sehen, dass TikTok nach wie vor steigt. So, und das ist ein Punkt. Also wenn sich Trends im Verhalten irgendwie verschieben, ja, wenn das plötzlich einbrechen würde oder wenn plötzlich ein neues Social Network auf die Welt kommt und da ein tierischer Boom folgt, ja, oder ich habe irgendwie, keine Ahnung, alle streamen jetzt nur noch und das lineare Fernsehen ist tot. Also ich übertreibe ein bisschen, aber ne, also so generelle Trends im Auge haben ist wichtig. Und das andere ist, wenn die Leistungskriterien sinken, also wenn ich merke, dass mein Engagement ist auf dem absteigenden Ast oder ich verliere die Conversion zunehmend, dann habe ich irgendein Problem und dann sollte ich mir zumindest, das ist ein Indikator dafür, dass ich mir die Persona-Definition nochmal anschauen muss, weil sich irgendwas geändert hat und es so, wie es jetzt ist, nicht passt und diese Marktdynamik halt nicht abbildet.
Stefan, ich habe noch eine Frage für dich. Angenommen, eine Hörerin, ein Hörer, die jetzt zuhören möchte, morgen mit datenbasierten Personas starten. Was wäre der eine, wahrscheinlich gibt es nicht nur einen, aber ich stelle trotzdem die Frage so, der eine pragmatische Schritt, der sofort Wirkung zeigt?
Also ich würde als allererstes den Tipp geben, damit zu starten, welche Fragen soll meine Persona beantworten? Das ist das Erste, was ich mir stellen muss, bevor ich überhaupt anfange. Und wenn ich diese Fragen habe, dann sammle ich alle Daten, die in irgendeiner Form eine Antwort geben könnten, darauf. Und dann ergänze ich die wenn ich denn die Möglichkeit habe, mit qualitativen Insights. Das ist dann der nächste Schritt. Aber das Erste, was ich tue, ist mir anschauen, welche Fragen soll meine Persona eigentlich beantworten und welche Daten habe ich eigentlich, die ich zu Rate ziehen kann. Und da lohnt es sich wirklich mal genau drüber nachzudenken, weil es könnten auch die verrücktesten Schnittstellen Daten generieren. Also keine Ahnung, wir hatten letztens wieder einen Fall im HR. Da hat mir der Kollege gesagt, wir führen die Einstellungsgespräche und die Ausstellungsgespräche sehr systematisch durch und wir dokumentieren die auch. Ja, geile Daten. Ich kann die nutzen. Die sind anonymisiert und da. Ich habe ein CRM-System. Lass es nutzen. Ich habe Analytics. Nehme ich. Ich habe Social-Umfragen gemacht. Kann ich auch nehmen. Also klar, ich muss mir erstmal anschauen, wie viele haben da mitgemacht und weiter logisch, aber ich habe die erstmal. Und wenn ich diese Daten habe, dann fällt es mir schon mal leichter, Hypothesen aufzustellen. Da kann ich schon mal ein bisschen Fleisch dran machen und dann weitermachen.
Cool. Ich bin mit meinen Fragen zu Ende. Ich habe ja vorhin schon gesagt, früher habe ich selbst die Augen gerollt, wenn ich das Wort Persona gehört habe. Mittlerweile beschäftige ich mich doch relativ viel damit. Vielleicht war das mal für den einen oder anderen, der jetzt bis zum Ende zugehört hat, doch ein guter Hinweis darauf, sich doch mal mehr damit zu beschäftigen und vielleicht auch. Ich meine, Daten sind Gold, bringen wir es mal auf den Punkt. Viele finden es negativ, weil von sich selbst viele Daten erhoben werden, aber wir Marketer wissen auch, dass man daraus viel machen kann. Und wenn man die Daten schon hat, dann sollte man sie auch nutzen. Meiner Meinung nach nicht nur, um dann schon bestehende Aktionen zu optimieren, sondern vielleicht auch mal großteiliger zu überlegen, wie kann man vielleicht ganze Themengebiete nochmal neu aufgreifen, nochmal neu von vorne beginnen, nochmal neu aufrollen. Das ist ein bisschen theoretisch, ich weiß, aber es lohnt sich, sich mal größer damit zu beschäftigen. Das ist so der Appell, den ich hier vielleicht am Ende gerne noch loswerden will. Lieber Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Danke für den tollen Vortrag bei der Konferenz und dass wir das jetzt nochmal gemeinsam ein bisschen erörtern konnten. Viel Erfolg bei der Erstellung der DIN-Norm.
Vielen Dank.
Und ja, schön, dass du da warst.
Danke fürs Gespräch, hat mir riesen Spaß gemacht.
Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Stefan nochmal der Hinweis, den ich, glaube ich, jede Woche gerade bringe. Denkt dran, am 5. und 6. März eskalieren wir komplett. Heißt, größte Veranstaltung, die wir je gemacht haben. Ihr könnt es wahrscheinlich schon alle mitsprechen. 2 Tage, 10 Bühnen, 140 Vorträge. Wir haben letzte Woche bei Aufnahme, je nachdem, wann das jetzt online geht, Mitte Dezember haben wir zusammengesessen und haben eine geile Agenda gebaut. Mit unserem Expertenrat zusammen. Schaut mal rein. Wenn ihr das hier hört und es ist der 10.1. vorbei, dann ist sie definitiv online. Schaut rein, guckt mal, was alles da rumläuft. 140 Vorträge. Ihr werdet genug finden, was euch gefällt. Und das Beste ist, wir stehen für weniger Show, mehr Inhalt. Und wir werden mit unserem Expertenrat jeden Vortrag diesmal ganz massiv hinterfragen, sodass wir auch keine Sales Pitches vor Ort haben. Also wenn ihr euch fortbilden wollt, dann freue ich mich auf euch, wenn ihr in Düsseldorf dabei seid. Für diesen Moment sind wir am Ende. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.